Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Haben Sie schon gehört, dass zukünftig auch Rabbiner im Militär für Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stehen sollen? Es wird einen Staatsvertrag geben. Das haben Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, angekündigt. Von vielen Betroffenen wurde die Nachricht jedoch etwas kritischer aufgefasst, wie von dem jüdischen Oberstleutnant Rainer Hoffmann.
Ich habe die Militärrabbiner nicht vermisst. Ich brauche auch keine seelsorgerische Betreuung durch einen Rabbiner. Ich kann mich mit einem Rabbiner hervorragend über halachische Fragen unterhalten. Und das interessiert mich auch. Aber dazu muss ich keinen Militärrabbiner haben.
Wir schauen auch gleich hinter die Nachricht, was für und was gegen jüdische Seelsorger in der Bundeswehr spricht. Außerdem möchte ich Sie zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen auf eine ganz besondere Gruppe verfolgter Frauen aufmerksam machen. Es gab dort nämlich auch sexualisierte Zwangsarbeit, deren Aufarbeitung sich als besonders schwer herausstellt. Bruchim Habaim und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Miron Tenenberg. Was für die großen Kirchen seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, wird demnächst auch für die jüdische Gemeinschaft gelten. Sie kann da nämlich Militärseelsorger entsenden. Es gibt zwar nicht viele jüdische Soldaten in der Bundeswehr, doch auch diese haben einen Anspruch auf ungestörte Religionsausübung und Seelsorge, wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf der Tagung Militärrabbiner in der Bundeswehr des Zentralrats der Juden in Deutschland vor einigen Wochen sagte. Zum Jahresende soll es einen entsprechenden Staatsvertrag geben, nach dem mindestens 2 Militärrabbiner eingesetzt werden sollen. Ein Orthodoxer und ein Liberaler. Doch abseits der offiziellen Stimmen kommt auch Kritik auf. Igal Avidan sprach mit betroffenen Jüdinnen und Juden.
Katja Götz beschloss 2011, Zeitsoldatin zu werden. Die Ärztin konnte ihren Militärdienst mit ihrem Judentum problemlos in Einklang bringen. Dabei handelte sie pragmatisch, zum Beispiel was den Dienst am Schabbat und an jüdischen Feiertagen betrifft.
Man könnte natürlich prinzipiell seine Feiertage frei bekommen. Da ich aber als Ärztin so oder so Feiertage gearbeitet habe, habe ich das so gehalten, dass ich die christlichen Feiertage gearbeitet habe und versucht habe, zu den jüdischen dann frei zu haben. Und medizinische Arbeit an den Feiertagen ist ja nun auch durchaus gestattet. Man rettet ein Leben, man trägt dazu bei, das Leben zu erhalten.
Einen Militärrabbiner hat die Oberstabsärztin Götz in ihrem 4-jährigen Militärdienst niemals gebraucht. Ähnliches sagt auch Oberstleutnant Rainer Hoffmann. Der Sohn einer Shoah-Überlebenden trat freiwillig in die Bundeswehr ein. Damals waren Kinder jüdischer Überlebender von der Wehrpflicht befreit, später auch Enkelkinder. Hoffmann ist Vorsitzender des Bundes jüdischer Soldaten.
Ich habe die Militärrabbiner nicht vermisst. Ich brauche auch keine seelsorgerische Betreuung durch einen Rabbiner. Ich kann mich mit einem Rabbiner hervorragend über halachische Fragen unterhalten. Und das interessiert mich auch. Aber dazu muss ich keinen Militärrabbiner haben. Und die weitaus meisten jüdischen Soldaten, die ich kennengelernt habe oder die bei uns im Verband sind, haben auch keinen gebraucht.
Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, plädiert dafür, Militärrabbiner in der Bundeswehr einzusetzen, um gegen Antisemiten in Uniform vorzugehen.
Insoweit halte ich es für ganz wichtig, dass auch eine jüdische Militärseelsorge in der Bundeswehr eingerichtet wird, die eben dann nicht nur die Aufgabe hat, jüdische Soldaten seelsorgerisch zu betreuen, sondern gerade im lebensgrundlichen Unterricht generell Soldaten mit dem Thema Judentum und Juden vertraut zu machen.
Und somit Vorurteile gegen Juden abzubauen. Das bestätigt auch die Arbeit zweier Militärrabbiner anderer Armeen. Menachem Sebag, der orthodoxe Oberrabbiner der niederländischen Streitkräfte, leitet auch eine jüdische Gemeinde in Amsterdam.
Ich muss auf der Grundlage des Judentums die Probleme nichtjüdischer Soldaten lösen. Jeder zweite Soldat kommt zu mir, weil er sich nicht an das Militär wenden will. Wenn er sich zum Beispiel in Scheidung befindet und Hilfe braucht, will er nicht, dass die Armee davon erfährt, damit dies seine militärische Laufbahn nicht gefährdet. Denn es passiert schon, dass ein Militärpsychologe diese Auskunft weitergibt, ein Rabbiner aber nicht.
Menachem Sebag ist ebenfalls Rabbiner seiner Kaserne, in der 1600 Soldaten dienen, aber nur 5 oder 6 jüdische, die er nicht einmal alle persönlich kennt. Kann ein Rabbi die persönlichen Probleme christlicher oder muslimischer Soldaten lösen?
Gott hat jeden Menschen nach seinem Vorbild geschaffen und bat mich als Rabbiner, als Jude und als Mensch darum, auf jeden Menschen aufzupassen. Warum soll es ein Problem sein, die jüdische Weisheit, die ich durch die Tora bekam, einzusetzen, um Menschen anderer Religionen zu helfen? Das ist ganz normal.
Obermilitärrabbiner Menachem Sebag bringt zum Beispiel der Militärpolizei den Umgang mit orthodoxen Juden bei. Denn die Polizisten werden am Flughafen beim Check-in stationiert.
Sie müssen verstehen, dass ein chassidischer Jude einer Frau die Hand nicht gibt und sie nicht einmal anschauen würde. Ich informiere sie über die verschiedenen Kategorien von Juden und die speziellen Probleme, die sie im Umgang mit Juden haben könnten, damit sie wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Jahrelang hat der französische Militärrabbiner Gerald Rosenfeld mit seinen jüdischen Kollegen koscheres Essen auch für muslimische Soldaten vorbereitet. Denn erst ab 2005 wurden muslimische Militärseelsorger eingesetzt, die sich mittlerweile um die Halal-Speisen sorgen.
Schauen Sie, wie viele Franzosen wissen über Juden überhaupt nichts. Und wenn wir die versuchen können, zu sagen, also hör mal, ich kann mich gut erinnern, als mein Militärdienst war ich schon in einer Synagoge und ich habe die Erklärung mitbekommen. Und dann kann man vielleicht versuchen, Tabus abzubauen. Ich meine, das ist ja auch eine sehr gute Regelung, die vielleicht für einen Rabbiner in der Bundeswehr sein könnte.
Die französischen Militärrabbiner kooperieren zudem mit der Gendarmerie, die polizeiliche Aufgaben im ländlichen Raum übernimmt und Teil der Streitkräfte ist. Auf Initiative der Ministerien der Verteidigung und Bildung treten die Rabbis in Gymnasien gemeinsam mit Militärseelsorger der drei anderen Konfessionen auf.
Man hat festgestellt, dass selbstverständlich Vorurteile ganz groß in manchen Gegenden, wo die Mehrheit muslimische Kinder sind, dass die Lehrer nicht mehr unterrichten können über die Shoah oder beziehungsweise über den Nahostkonflikt, ohne selbst Schwierigkeiten zu haben. Sie sehen nicht nur, dass wir zusammensitzen mit Uniform, sondern dass wir Freundschaft schließen können.
Was kann die Bundeswehr von den anderen Streitkräften in Bezug auf Juden lernen? Die französische, die niederländische und die US-Armee erlauben jüdischen Soldaten in Uniform eine Kippa zu tragen. Anders als die deutschen christlichen Militärseelsorger tragen Rabbiner Sebag und Rabbiner Rosenfeld im Inland eine Uniform und setzen vor allem beim Essen eine Kippa auf. Diese ist nach dem deutschen Soldatengesetz als religiöses Symbol verboten, obwohl Vorgesetzte in der Regel wegschauen. Die Truppenküchen der Bundeswehr bieten prinzipiell kein koscheres Essen an. Aber im Einzelfall kann ein jüdischer Soldat bei rechtzeitiger Anmeldung fertig hergestelltes koscheres Essen erhalten. Die niederländische Armee hingegen ist darin geübt, schnell koscheres Essen zuzubereiten. Im französischen Militär ist dies ebenso möglich. Die deutschen Militärrabbiner können aus den Erfahrungen des orthodoxen niederländischen Militärrabbiners Menachem Sebag noch etwas lernen. Sein Sohn ist nach Israel ausgewandert und dient gerade in der israelischen Armee. Rabbiner Sebag, der sehr stolz darauf ist, wird daher auf seine doppelte Loyalität angesprochen.
In meinem Büro im Verteidigungsministerium in Den Haag hängt die niederländische Fahne vor dem Porträt des königlichen Paars, das mein Gehalt bezahlt. Daneben hängt ein Foto meines Sohnes, der das Wichtigste in meinem Leben ist, zusammen mit der Flagge der israelischen Militäreinheit, wo er als Fallschirmspringer dient. Viele Besucher sprechen mich darauf an und fragen nach meiner doppelten Loyalität. Ich antworte, dass ich, wie jeder Mensch, sogar eine mehrfache Loyalität habe. Ich liebe Gott, meine Frau, meine Kinder und mein Volk. Und täglich plagen mich Probleme der doppelten Loyalität. Wenn mein Lieblingsclub Ajax Amsterdam am Fastentag Yom Kippur spielt, habe ich ein solches Problem. Auf der einen Seite steht mein Fußballverein und auf der anderen mein Gott. Wen soll ich wählen?
Militärrabbiner könnten Vorurteile gegen Juden in der Truppe abbauen und Kenntnisse über jüdische Tradition vermitteln. Aber würden die wenigen jüdischen Uniformierten sie überhaupt um Rat bitten?
Übermorgen jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen. Es war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs. Seit nunmehr 21 Jahren ist der 5. Mai in Österreich auch der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, so der offizielle Titel. Dass in Mauthausen auch in sogenannten Häftlingsbordellen systematisch sexualisierte Gewalt verübt wurde, kam erst spät ans Licht der Öffentlichkeit. Stefanie Oswald über die konfliktreiche Aufarbeitung dieser Verbrechen.
Die Frauen waren in ständiger Gefahr, krank oder schwanger zu werden, durch einen serienmäßigen Geschlechtsverkehr, der je höchstens 20 Minuten dauern durfte, während draußen vor der Baracke schon eine Schlange wartender Männer stand.
So die Auschwitz-Überlebende Ruth Klüger.
In manchen Konzentrationslagern für Männer, darunter das KZ Mauthausen, gab es sogenannte Sonderbaracken, wo Frauen, die hauptsächlich im Frauenlager Ravensbrück rekrutiert worden waren, gewissen bevorzugten Häftlingen zur Verfügung standen. Dort in der Sprache von Heinrich Himmlers unnachahmlich herablassende Menschenverachtung, Zitat Himmler, dort sollen den fleißig arbeitenden Gefangenen Weiber in Bordellen zugeführt werden, Ende Zitat.
Im Jahr 2016 machte die in Wien geborene Ruth Klüger anlässlich des Holocaust-Gedenktags erstmals vor dem Deutschen Bundestag auf das Schicksal einer Gruppe von insgesamt etwa 200 Häftlingsfrauen aufmerksam, die kaum Anerkennung für ihr Leiden erfahren haben, die Zwangsprostituierten in den Lagerbordellen.
Das ist nicht eine Arbeit, die man sich freiwillig aussucht, wie den missbrauchten Frauen nach Kriegsende manchmal zynisch vorgeworfen wurde. Die Prostituierten wurden später auch nicht als Zwangsarbeiter eingestuft. Und sie hatten keinen Anspruch auf Restitution, die sogenannte Wiedergutmachung, oder erhoben keinen solchen, noch weniger ihre Familien, die sich ihrer schämten.
Bis heute werden diese Frauen offiziell nicht als Opfer anerkannt. Der Vorwurf der Freiwilligkeit und der Nestbeschmutzung sowie die Scham der Frauen, all das habe in der Vergangenheit eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema verhindert, sagt Insa Eschebach. Sie leitet die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück und bemüht sich seit Jahren darum, dieses lange tabuisierte Thema zu vermitteln.
Es sind nicht zuletzt die politischen Häftlinge gewesen, die sehr verachtungsvoll von den Frauen, ihren damaligen Mitgefangenen, gesprochen haben und die selbst als Asoziale disqualifiziert haben.
Aber während Gedenkstätten Zwangsprostitution im KZ lange nicht thematisierten, tauchte es in Filmen und der Literatur auf, so Eschebach. Allerdings in leicht konsumierbaren Darstellungen, in denen Kitsch und Sadismus eine verstörende Wirkung eingingen, fernab jeder Realität.
Ich denke, dass durch die Sexualisierung dieses Themas nationalsozialistische Konzentrationslager die Realgeschichte in Vergessenheit geraten ist. Das ist mein Eindruck. Es ist so eine so schematisierte, bunte, pornografische Bilderwelt, die es da gibt in größerem Umfang, die sich niedergelassen hat in der Populärkultur, in Filmen wie Der Nachtportier und verschiedenen anderen, dass die Realgeschichte da wie drunter verkümmert, durch diese Bilderflut unterdrückt wird.
Erst als in den 1990er Jahren ein größeres Interesse an sexualisierter Kriegsgewalt entstand, rückte die Frage nach den Lagerbordellen in den Fokus. Ausgangspunkt, erinnert sich Eschebach, waren damals die Aufarbeitung des Topos der sogenannten Trostfrauen. Frauen, meist Chinesinnen aus den japanisch besetzten Gebieten und Koreanerinnen, die während des Zweiten Weltkriegs als Prostituierte für die japanische Armee Zwangsarbeit leisten mussten. Seither ist viel passiert. Auch wegen des Berliner Kulturwissenschaftlers Robert Sommer, der bei einem Besuch in Auschwitz von dem dortigen Bordell erfuhr und daraufhin die Geschichte der Lagerbordelle gründlich erforscht hat.
Also ich habe es nicht verstanden und habe dann angefangen dazu zu recherchieren und gemerkt, dass es eigentlich sehr viel Material dazu gibt, was versteckt ist, was in Archiven lagert. Es gibt einige Zeitzeugeninterviews und ich habe auch gemerkt, dass Zeitzeugen über das Thema sprechen, aber erst, wenn man sie zu dem Thema fragt, weil sehr, sehr oft wurden sie nie dazu befragt.
Wobei Sommer einräumt, dass er selbst betroffene Frauen nicht befragen konnte, weil viele nicht mehr lebten. Wer mit Sommer spricht, merkt, wie komplex und widersprüchlich das Thema Zwangsprostitution im KZ ist.
Nun ist es eben auch so, dass, also gerade aus den Interviews von Frauen wissen wir heute, dass die Lebensbedingungen innerhalb der Lagerbordelle, abgesehen von der Last der Sexzwangsarbeit, aus der Sicht eines Konzentrationslagers-Häftlings besser waren. Das heißt, es gab mehr Essen, es gab warme Räumlichkeiten, es gab ausreichend Hygiene und es gab keine schwere körperliche Arbeit im Sinne, verstehen Sie mich nicht falsch, aber also im Sinne von im Steinbruch arbeiten oder Feldarbeit zu machen und nach wenigen Monaten dann einfach zu schwach zu sein und dann einfach abgespritzt oder vergast zu werden.
Aus heutiger Perspektive ist vieles schwer nachvollziehbar, etwa wenn Sommer berichtet, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht nur negative Erinnerungen an KZ-Bordelle haben. Manche Häftlinge, berichtet Sommer, schützten die Frauen sogar vor der Prostitution, indem sie die ihnen für Sex zugeteilte Zeit nur zum Reden genutzt hätten.
Also ich denke, man muss sich da zunächst mal in die Lagerpsychologie hineindenken. Zuallererst ist es so, dass selbstverständlich sind es Akte der sexuellen Gewalt, wenn sozusagen ein Häftling mit der Frau verkehrt in dem Lagerbordell. Allerdings, wenn ein Häftling nicht mit der Frau verkehrt, schützt er sie sozusagen dadurch, dass er diesen Zeitraum füllt, den ein anderer Häftling nutzen könnte, vor sexueller Gewalt. Also ich würde nicht sagen, dass alle Männer zu Tätern wurden. Man muss einfach differenzieren und das würde ich gerne machen.
Unter anderem geschieht das in einer neuen Dauerausstellung in Ravensbrück und einer Wanderausstellung der Gedenkstätte zum Thema sexuelle Zwangsarbeit, an der Robert Sommer mitgearbeitet hat. Das akademische Wissen solle stärker in die Öffentlichkeit getragen werden, so die Historikerin Insa Eschebach, auch mit Blick auf gegenwärtige Entwicklungen weltweit.
Es ist jetzt an der Zeit, darüber zu sprechen und ich denke auch, diese Verbrechensdimension dann auch in den Kontext mit anderen Formen sexualisierter Kriegsgewalt zu sehen, das denke ich, ist schon jetzt an der Zeit.
Sie hörten eine Wiederholung unseres Programms aus dem letzten Jahr von Stefanie Oswald. Mein Name ist Miron Tenenberg und ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.